euch, ich hatte auch den ersten Teil dieses Abschnittes, da habe ich auch gesagt, das geht bis Ende Kapitel 14, dort geht es eigentlich um die Versammlung der Korinther, wie sie sich versammeln, was läuft gut, was läuft schlecht und wo Paulus einiges dort darüber spricht. Und Georgi hat dann letzte Woche damit abgeschlossen, dort ging es ja auch nochmal richtig intensiv um die Versammlung. Und jetzt mit Kapitel 15 beginnt Paulus wieder ein neues Thema. Und das Thema ist das Thema der Auferstehung. Das, was wir jetzt heute behandeln, das ist quasi so eine Hinführung dahin, was Paulus macht, wo es jetzt noch nicht so ganz intensiv um die Auferstehung geht, aber auch schon. Aber er führt eigentlich zu diesem Thema hin, was dann ab nächster Woche, wenn wir dann da weitermachen, sein wird, den Rest des Kapitels, dieses Thema der Auferstehung. Es gab nämlich unter den Korinthern Leute, die Auferstehung aus den Toten geleugnet haben. Und Paulus will darauf eingehen, auf dieses Thema, und er will eigentlich sagen, schaut mal, wir haben das doch verkündigt und ihr habt das angenommen, warum sind da jetzt, wir haben auch verkündigt, dass Christus von den Toten auferstanden ist, warum sagen jetzt von euch einige, dass es eine Auferstehung aus den Toten gar nicht gibt? Und so führt er jetzt zu diesem Thema hin. Er geht dann auch später noch auf Einwände ein, so, ja, aber wenn es eine Auferstehung geben soll, wie ist das dann damit und so weiter? Darauf geht er dann auch noch ein. Und eigentlich dieses Kapitel, das war immer einer meiner Lieblingskapitel, weil, naja, da geht es halt eigentlich um das, was uns erwartet, um unsere Zukunft, um das, was wir einmal noch erleben werden, unsere Auferstehung und wie wir dann verwandelt werden und so. Deswegen fand ich dieses Kapitel immer ganz schön. Genau, und Paulus tut hier den Korinthern das Evangelium kund. So beginnt er dieses Kapitel. Ich tue euch das Evangelium kund. Und zwar das eine wahre Evangelium. Das ist kein anderes Evangelium, als die anderen Apostel verkündigt haben. Es ist das eine wahre Evangelium. So endet ja auch dieser Abschnitt, wo er sagt, ob es nun aber ich sei oder jene, also die anderen Apostel, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Also es ist dieses eine wahre Evangelium. Deswegen habe ich diese Predigt auch überschrieben mit das eine Evangelium. Ich habe so drei Unterpunkte, die ich genannt habe. Also das eine Evangelium verkündigt von vielen Zeugen durch Gottes Gnade. Wenn wir zum ersten Punkt kommen, das eine Evangelium verkündigt. Paulus sagt hier, ich tue euch das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. Also das, was er jetzt anspricht, das ist nichts Neues, das ist nichts anderes, als was er auch schon vorher den Korinthern verkündigt hat, wodurch sie zum Glauben gekommen sind. Das ist jetzt nichts, es hat sich nicht geändert. Und er sagt, es ist nicht nur das, was ich euch verkündigt habe, sondern auch das, was ihr angenommen habt. Das sind nicht die gleichen Dinge. Das Verkündigen und das Annehmen, das sind zwei verschiedene Sachen. Das, was angenommen wird, kann sich unterscheiden von dem, was verkündigt wird. Also wenn ich euch jetzt etwas erzähle, es kann sein, dass ihr das vielleicht auch falsch versteht, weil ich es vielleicht auch nicht gut rüberbringe und so könntet ihr etwas anderes annehmen, als was ich eigentlich verkündige. Aber Paulus sagt hier, das, was ich verkündigt habe, das habt ihr auch angenommen. Genau das Evangelium. Das sind zwei verschiedene Sachen. Im Galaterbrief, da schreibt Paulus auch so etwas Ähnliches, in Kapitel 1. Dort sagt er ja, ich wundere mich, dass ihr euch schon so schnell abwenden lasst von dem Evangelium. Und er sagt, wenn wir oder selbst ein Engel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und dann wiederholt er das scheinbar. Man denkt so, hä, warum sagt er jetzt nochmal das Gleiche? Er sagt dann nämlich, wie wir früher gesagt haben, so sage ich jetzt wiederum, wenn wir oder auch ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als ihr angenommen habt, der sei verflucht. Man denkt erstmal, wieso wiederholt er sich direkt im nächsten Satz, aber das ist nicht eine direkte Wiederholung, sondern er spricht hier zwei Sachen an. etwas anderes als das, was wir verkündigt haben, etwas anderes als das, was ihr angenommen habt. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Und er zeigt hier, Paulus schreibt auch hier zu den Korinthern, dieses Evangelium, was ich verkündigt habe, das ist auch das, was ihr angenommen habt. Und es ist nicht, ihr habt es nicht einfach nur angenommen, sondern ihr habt auch euer Leben darin gegründet. Ihr steht in diesem Evangelium fest. Ihr richtet euer Leben danach aus. Das ist noch mal etwas weiter, als es nur einfach anzunehmen, sondern jetzt auch das ganze Leben nach diesem Evangelium auszurichten, es darin zu gründen. Und dieses Evangelium ist auch das, was euch rettet. So schreibt Paulus auch an die Römer, wir kennen diesen Vers, ganz bekannter Vers im ersten Kapitel, das Evangelium, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Durch dieses eine Evangelium können wir gerettet werden, durch nichts anderes. Das ist das Einzige, wodurch wir gerettet werden können, durch nichts anderes. Die Frage ist jetzt nur, wie wird man denn dadurch gerettet oder wann wird man gerettet? Weil Paulus, er sagt ja hier, wenn, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn. Und zwar sagt er, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Also man muss daran festhalten, an dem, wie Paulus es verkündigt hat. Es bringt also nichts, einfach irgendwas zu glauben. Irgendetwas, was abweicht. Sondern wir sollen genau an das glauben, wie Paulus es verkündigt hat. So haben wir das auch ganz oft im Neuen Testament, wo gesagt wird, ihr sollt an dem festhalten, was von Anfang an euch gesagt worden ist, was ihr von Anfang an gehört habt. Oder ihr sollt kämpfen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Also immer an dem, was überliefert war schon, das, an dem soll man festhalten. Und jetzt kann man sich aber ja fragen, aber was ist das genau? Was ist genau das, was überliefert worden ist? Naja, im Prinzip ist es ja eigentlich, würden wir jetzt sagen, ja, das, was wir hier auch haben, das, was hier steht im Neuen Testament, in der Bibel. Aber das Problem ist, auch da gibt es ja unzählig viele verschiedene Meinungen, wie das, was hier ja eigentlich einfach schwarz auf weiß steht, wie das zu verstehen ist, wie das gedeutet wird. Es gibt so viele Meinungen, wir kennen das auch in unserem, gerade in dem Milieu, in dem wir uns ja befinden, unter uns Evangelikalen schon allein. Es gibt so viele verschiedene Meinungen, was genau eigentlich das Evangelium ist. Wir haben jetzt vor kurzem erst mit da Erfahrungen gemacht, auch wieder mit anderen, die sich auch als Christen bezeichnen, die auch mit der Bibel kommen, aber eigentlich eine Sekte sind und was ganz anderes letztendlich doch verkündigen. Und es unterscheidet sich auch oft, was wir, die Meinungen, die wir hier so immer wieder haben, unterscheiden sich auch von dem, was eigentlich so die ersten Christen, die Generation nach den Aposteln, geglaubt haben. Und so ist das eigentlich keine banale Sache, weil wenn Paulus hier sagt, wir sollen an dem festhalten, wie ich es verkündigt habe und eben auch die anderen Apostel. Genau das, wie er es verkündigt hat. Und so ist es wichtig, dass wir eigentlich bereit sind, immer mehr, immer weiter zu forschen, immer mehr zu versuchen, zu verstehen, was die Apostel wirklich verkündigt haben. Wir haben es ja hier stehen, aber doch immer mehr zu forschen, was es genau ist, wie es genau zu verstehen ist und was jetzt das einzig Wahre ist. Denn wir sollen genau an diesem festhalten. Und da müssen wir also bereit sein, immer mehr das zu verstehen zu suchen. Und ihr Lieben, natürlich kennt Gott ja unsere Situation. Er weiß auch, wie wir vielleicht begabt sind, wie unsere Lebenssituation ist, wie wir da auch in der Lage sind. Aber es geht darum, dass wir wirklich einfach unser Bestes da geben, so gut wir in der Lage sind, so gut es unsere Lebenssituation zulässt. Und Gott kennt es, Gott weiß es. Und die Sache ist einfach nur, was ist, wenn wir es könnten, wenn wir wirklich da mehr forschen und so weiter könnten, aber es einfach nur nicht wollen, sondern uns lieber unsere Zeit lieber in andere Dinge investieren. Und ich denke, da ist wirklich wichtig, dass Paulus hier sagt, wir werden durch das Evangelium gerettet, wenn wir an dem Wort festhalten, das ich euch verkündigt habe. Denn er sagt jetzt hier einen Satz, der eigentlich, wenn wir ihn mal so wirklich mal ganz ordentlich lesen, ganz schön, vielleicht erstmal ganz schön komisch klingt für unsere Ohren. Er sagt ja, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Das ist schon komisch, oder? Vergeblich geglaubt. Wie kann man denn vergeblich glauben? Weil wir haben doch in Römer 1, was ich schon vorhin zitiert habe, da steht doch, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Für jeden, der glaubt, ist es, der wird errettet. Wie kann man denn dann vergeblich glauben? Wie kann das vergeblich sein? Ich denke, das hat etwas damit zu tun, mit unserer Annahme, wie wir das verstehen, dieses Glauben. Ob es ist, ich muss einfach nur einmal glauben, es einmal für mich in Anspruch nehmen, das, was ich da höre, das, was Jesus für mich getan hat, nur einfach nur einmal in Anspruch nehmen für mich und dann ist schon alles gut. Aber Paulus sagt das Gegenteil. Nein, er sagt, festhalten müssen wir daran. Und er sagt das immer wieder in seinen Briefen. Festhalten, den Lauf vollenden. Er sagt es selbst von sich. Er sagt nicht, dass ich schon erlangt hätte, sondern ich laufe darauf zu, ich jage dem nach, damit ich auch das erlange. Also wir müssen den Lauf vollenden. Wenn ich mal ein Beispiel nehme, sagen wir mal die Formel 1, so ein Autorennen. Nehmen wir an, da ist einer, der ist die erste, also das Rennen geht 50 Runden und der ist die ersten 45 Runden die ganze Zeit auf Platz 1 und hat sogar einen riesen Vorsprung. Aber dann, keine Ahnung, baut er einen Unfall oder wird aufgrund irgendeiner anderen Sache disqualifiziert. Der ist raus. Der taucht in der Liste noch nicht mal unter irgendeinem Rang auf, sondern einfach, dass er ausgeschieden ist aus dem Rennen. Und es hat ihm nichts gebracht, dass er 45 Runden lang die ganze Zeit Erster war. Nein, er muss auch den Lauf vollenden, also das Rennen vollenden. Und so, wenn das passiert, dass er disqualifiziert wird wegen irgendeiner Sache, ist er eigentlich vergeblich gefahren bisher. Und so meint Paulus auch, wir sollen festhalten, ansonsten hätten wir vergeblich geglaubt. Alles, was wir davor geglaubt haben. Wenn wir vorher Schiffbruch erleiden, das wäre vergeblich. Und so hat Paulus dieses eine Evangelium verkündigt und so lasst auch uns immer mehr da eintauchen in dieses Evangelium, immer mehr verstehen dieses Evangelium, immer mehr da forschen, wie haben es Paulus und die anderen Apostel verkündigt und daran dann festhalten. Das Glauben und daran festhalten. Der zweite Punkt, das eine Evangelium verkündigt von vielen Zeugen. Paulus sagt hier nochmal, er verkündigt nichts anderes als die anderen. Er sagt, ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Es ist genau das Gleiche, was auch die anderen verkündigen. Er spricht auch davon im Galaterbrief im zweiten Kapitel, wo er so seine Laufbahn eigentlich beschreibt, so seine Laufbahn als noch bevor er Christ war, bevor Jesus ihm begegnet ist und dann danach. Und er sagt, nachdem Jesus ihm begegnet ist, ist er erstmal nicht zu den Aposteln und so weiter gegangen. Er hat dann auch schon verkündigt und so weiter. Und später ist er dann nach Jerusalem zu den Aposteln gegangen und er sagt, er hat das getan, um das Evangelium mit ihnen quasi abzugleichen. Er hat mit ihnen gesprochen und geschaut, passt das? ist es das Gleiche wie die anderen. Er sagt, damit ich nicht vergeblich gelaufen wäre oder vergeblich laufe. Damit nicht schon das, was ich bisher getan habe, vergeblich gewesen ist und das, was ich jetzt noch weiter tue, damit das nicht vergeblich ist, bin ich zu den anderen Aposteln gegangen, zu denen, die ja noch zu Lebzeiten Jesu, mit Jesus schon unterwegs waren und hat es mit ihnen abgeglichen und sie sind auch zu dem Schluss gekommen. Es ist exakt das Gleiche. Er ist nicht vergeblich gelaufen und sie verkündigen das Gleiche. Er unter den Heiden, sie unter den Juden, aber sie verkündigen das Gleiche. Und so ist es wirklich einmütig, was sie verkündigt haben. Die waren sich alle einig, was das Evangelium ist. Und dann zählt er eben auf, was er den Korinthern auch überliefert hat. Er zählt ihnen das auf und letztendlich, also er zählt auf, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Er zählt auf, dass Christus begraben worden ist und dass Christus auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und das ist ja letztendlich, worauf auch Paulus hinaus will in diesem Punkt. Das ist ja eigentlich diese Vorrede, sag ich mal, oder diese Hinführung zu dem, was er eigentlich sagen will. Er will ja über die Auferstehung predigen oder denen da was sagen. Und er will eigentlich darauf hinaus, das haben wir euch doch überliefert, wir alle. Also ich und nichts anderes, als was die anderen verkündigen, nämlich letztendlich dieser Höhepunkt, dass Jesus auferstanden ist aus den Toten. Darauf will er hinaus, das hier zu sagen, damit er dann später sagen kann, wieso sagen dann einige unter euch, dass es eine Auferstehung der Toten nicht gibt, wenn wir euch doch verkündigt haben und ihr das geglaubt habt, dass Christus aus den Toten auferstanden ist. Das ist dieser Punkt, warum er das hier aufzählt. So. Jetzt ist es aber so, dass manche diese Stelle hier, diese Verse zum Anlass nehmen, zu sagen, das ist das Evangelium und nichts anderes. Also wirklich das, was er hier aufzählt, diese Punkte, das ist das Evangelium, das ist der Rahmen und der ist gesteckt so. Also zu dem Evangelium gehören einfach diese Punkte. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, er ist begraben, er ist auferstanden. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt, aber ich habe das schon mal gehört. Das wird an diesen Versen festgemacht, das ist das Evangelium. Aber da steht der ja gar nicht. Paulus sagt ja gar nicht, ich lege euch jetzt hier das ganze Evangelium da, sondern er sagt, das sind halt Punkte, die ich euch überliefert habe, weil er auf einen bestimmten Punkt hinaus will. Vor allem, wenn es darum geht, dann müsste man ja auch weitermachen. Er sagt ja, ich habe euch überliefert, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Und dann sagt er aber weiter, und dass er dem Kephas erschienen ist. Also das gehört offensichtlich auch zum Evangelium. Und ich würde sagen, ja, das ist auch so. Das gehört zum Evangelium, dass Jesus diesen Leuten erschienen ist. Aber das ist halt keine abgeschlossene Liste hier. Das Evangelium, es umfasst noch viel mehr. Das will Paulus will hier keine abgeschlossene Liste sagen. Es umfasst noch viel mehr. Ja, unter anderem, dass er auch diesen Leuten erschienen ist, denn sie sind dadurch Zeugen für das, was geschehen ist, historisch. Aber das Evangelium umfasst noch viel mehr. Es umfasst unter anderem auch, dass Gott einmal Gericht halten wird. Und zwar durch Jesus Christus, den er aus den Toten auferweckt hat. Das gehört auch zum Evangelium. Das Evangelium umfasst, dass obwohl diese Welt so böse ist und von bösen Menschen, von bösen Königen, Herrschern regiert wird oder beherrscht zu sein scheint, dass Gott letztendlich eigentlich herrscht. Dass er herrscht und dass er seinen König eingesetzt hat. Das ist das Evangelium. Wir lesen das in Psalm 2, falls ihr das kennt, wo es heißt, dass die Nationen sich gegen Gott und seinen Gesalbten auflehnen. Und wisst ihr, was Gott macht? Gott lacht über diese Leute. Er lacht über die, die meinen, sie könnten sich von Gott lösen und meinen, sie wären hier die Herrscher auf der Erde und bräuchten Gott nicht und so weiter. Gott lacht über die und er sagt, ich habe meinen König eingesetzt. Meinen Gesalbten, Christus. Also Gott herrscht letztendlich. Das ist das Evangelium. Wir lesen auch in Jesaja 52, das ist ganz interessant, auch da ist vom Evangelium schon die Rede. Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt. Und ihr Lieben, hier steht eben das Evangelium verkündigt, steht hier eigentlich. Hier steht genau dieses Wort, was auch immer im Neuen Testament als das Evangelium verkündigen übersetzt wird. Hier steht also, der Freudenbote, der das Evangelium verkündigt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Das ist Evangelium. Dass Gott herrscht, auch wenn es manchmal noch nicht sichtbar ist, noch nicht so aussieht. Aber Gott herrscht letztendlich. Das Evangelium umfasst auch, dass wir zu diesem, seinem Reich gehören dürfen. Dass wir die Möglichkeit dazu bekommen haben, dass wir zu diesem Reich gehören dürfen und eben nicht Sorgen haben müssen, als Feinde des Reiches vernichtet zu werden. Denn wenn Gott letztendlich herrscht und das wird einmal sichtbar werden, er wird mal alles beseitigen, was gegen sein Reich ist. Und dann wird es nur noch sein Reich hier geben. Und dann wird auch alles, was gegen sein Reich ist, auch die Feinde, die gegen sein Reich sind, die nicht zu seinem Reich letztendlich gehören, werden beseitigt werden. In Lukas 19, da bringt Jesus ein Gleichnis, wo er genau davon redet. Er sagt, da geht ein edler Mann geht weg und holt sich die Königswürde. Er hat seinen Knechten noch so ein paar Pfunde gegeben, mit denen sie handeln sollen. Und er kommt dann wieder, und damit ist halt Jesus gemeint, der auch dann einmal wiederkommen wird. Und letztendlich sagt er, die aber, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, die erschlagt von mir. Und auch das ist Evangelium, dass wir diese Gnade haben, dass wir eben nicht erschlagen werden, weil wir zu seinem Reich gehören dürfen. Wir dürfen Anteil haben an seinem Reich. Das Evangelium umfasst aber auch, dass wenn wir zu seinem Reich eben gehören, wir uns aber auch an die Gesetze des Reiches halten sollen. Dass wir uns daran halten müssen. Das gehört alles zum Evangelium dazu. Und so ist es nicht so, dass Paulus hier einfach nur diese drei Punkte, Christus gestorben, begraben, auferstanden, dass er damit sagen will, das ist das Evangelium. Sondern schon allein, wenn man konsequent sein will, müsste man dann ja noch dazu zählen, dass er dem Kephas erschienen ist. Sondern Paulus will hier auf etwas hinaus und zählt deswegen diese Punkte auf. Und er nennt hier eine Sache, die uns wirklich ermutigen darf, nämlich diese Fülle von Zeugen für das, was passiert ist. Er nennt hier unter anderem auch 500 Zeugen, denen Jesus auf einmal erschienen ist. Und er sagt, die meisten leben noch. Das heißt, es müssen auf jeden Fall mehr als 250 gewesen sein, die noch leben. Gehen wir mal davon aus, dass es, selbst wenn es 300 einfach waren, 300 Zeugen, die noch leben, die man befragen konnte noch. Ihr Lieben, wenn das nicht wahr gewesen wäre, dass sie wirklich Jesus auferstanden gesehen haben, das hätte keinen Bestand gehabt. Weil da waren 300 Leute, die man hätte befragen können. Welche andere Religion kann sich auf so viele Zeugen stützen, wenn es um eine historische Tatsache geht? Es geht hier ja wirklich um die historische Tatsache der Auferstehung. Dass sich so etwas Übernatürliches, was nicht in unserem Alltag ständig vorkommt, womit wir also keine Erfahrung an sich haben, dass sich das wirklich einmal in der Weltgeschichte ereignet hat. Dass Jesus wirklich aus den Toten auferstanden ist. Dass so etwas von so vielen Zeugen bezeugt werden kann. Welche andere Religion kann so etwas vorweisen? Meist sind ja die Dinge von den anderen Religionen, die Lehren, sind ja oft einfach Gedankenspiele von Einzelnen. Also es ist von zum einen von Einzelnen ganz oft. Also einer hat dann sich irgendwas überlegt. Und vor allem, es sind dann ganz oft irgendwelche Gedankenspiele, irgendwas, was er sich überlegt hat eben. Aber hier geht es um eine historische Tatsache, etwas, was wirklich passiert ist und was nicht nur von einem Einzelnen bezeugt wurde, sondern von einer Fülle von Zeugen, über 250. Und bei so vielen Zeugen, ich sag mal Zeugen, wenn es nur Zeugen wären, also wenn sie eigentlich gar nicht wirklich existiert hätten, sondern Paulus hier einfach nur etwas sagt, wenn jemand das überprüft hätte, dieser Schwindel wäre sofort aufgeflogen. Und dazu kommt ja noch, dass diese Lehre nicht mit Gewalt durchgesetzt wurde, so wie vielleicht auch andere Religionen. Nein, sondern die Menschen waren ja sogar zum Martyrium bereit. Sie waren bereit, dafür zu sterben, für diese Lüge, wenn es eine Lüge gewesen wäre. Wären sie bereit gewesen zu sterben oder sind sie bereit gewesen? Sie haben also nichts mit Gewalt durchgesetzt. Und so wäre diese Sache, wenn sie nicht wirklich wahr gewesen wäre, wäre einfach ausgelöscht worden und nicht noch bis in unsere Zeit hätte sie Bestand gehabt. Und so darf uns das eine unglaubliche Ermutigung sein, dass wir so eine gute Grundlage haben für das, was wir glauben. Für diesen Glauben, dass Christus auferstanden ist aus den Toten. Paulus hat das eine Evangelium verkündigt. Es wurde auch von vielen anderen Zeugen verkündigt. Und es wurde verkündigt durch Gottes Gnade. Das ist mein dritter Punkt, durch Gottes Gnade. Paulus nennt sich jetzt hier noch als den Letzten, dem Jesus erschienen ist, den letzten Zeugen. Und er sagt von sich, ich bin der Geringste von den Aposteln. Das ist interessant, weil wir ganz oft ja von Paulus sprechen als dem größten Apostel. So. Also wo wir so sagen, boah, das ist der, an dem wir uns ein Vorbild nehmen und so weiter. Interessant ist, dass Paulus hier von sich als geringsten Apostel spricht, genau das Gegenteil. Er sagt das auch in anderen Schriften von ihm, im 1. Timotheusbrief sagt er auch, ich bin der Größte unter den Sündern. Aber interessant ist, dass Paulus jetzt aber dann doch schreibt, immer mal wieder, wir hatten diese Stellen auch schon im 1. Korintherbrief, er sagt immer wieder, dass wir ihm nachahmen sollen. Andererseits. Er sagt einmal, ich bin der geringste der Apostel, ich bin es nicht wert, ein Apostel zu heißen, aber wir sollen ihm nachahmen. Und so sehen wir, dass er diese Sache, dass er es nicht wert ist, ein Apostel zu sein, bezieht er eben auf sein früheres Leben. Er sagt ja, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Er hat es überhaupt nicht verdient. Er war es überhaupt nicht würdig, dass er zum Apostel berufen wird, weil er die Gemeinde Gottes, das müssen wir uns mal überlegen, Paulus war sich so bewusst, was das bedeutet, das, was Gott sich von Ewigkeit her überlegt hat, was er schaffen will, worauf alles hinausläuft, die ganze Weltgeschichte, das war das Ziel, dass Gott sich eine Gemeinde schafft, die in Ewigkeit mit ihm zusammen ist. Das ist das Einzige eigentlich, was Bestand hat. Und das hat Paulus verfolgt. Paulus war sich bewusst, wie heftig das war. Er hat das verfolgt und in Galater sagt er sogar, er hat die zerstört. Also natürlich hat er sie nicht endgültig zerstört, er hat es nicht geschafft, sie komplett zu zerstören, aber er war ja dabei. Er hat in gewisser Hinsicht schon Zerstörung angerichtet, indem er Menschen wirklich ins Gefängnis geworfen hat, sie zu Tode verurteilt hat. Und Paulus war sich bewusst, was das für eine Riesensache war, wo er gegen Gott gehandelt hat. Er sagt auch selbst, in Unwissenheit hat er das getan, aber er hat es getan. Er hat gegen Gott rebelliert, gegen ihn gehandelt. Er hat ihm entgegengestanden. Und so sagt er, und doch bin ich zum Apostel berufen worden von Jesus. Und also wie unwürdig eigentlich. Ich habe die Gemeinde verfolgt und wurde dann zum Apostel berufen. Er ist es nicht wert, er ist der geringste von den Aposteln. Und wenn wir mal so überlegen bei uns, wer von uns war oder ist es eigentlich wert, ein Diener Gottes zu werden oder zu sein? Natürlich, wir haben jetzt nicht so wie Paulus, ich denke, keiner von uns hat die Gemeinde irgendwie verfolgt oder zerstört. Aber wer von uns war es eigentlich wert, ein Diener Gottes zu werden? Wer von uns ist es eigentlich wert, ein Diener Gottes zu sein? Und nicht nur das, wir sind so nicht nur Diener Gottes, sondern auch Kinder Gottes. Sogar das, aber schon allein ein Diener Gottes zu sein. Wie wenig wert sind wir es eigentlich? Und dennoch hat Gott auch uns berufen. Genauso wie er den Paulus berufen hat. Und Paulus, er sagt auch, wie das möglich ist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er. Sagt, ich bin es nicht wert, ein Apostel zu sein, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich nun mal, was ich bin. Es ist Gottes Gnade. Lass uns das mal überlegen, lass uns das mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Da ist dieser Paulus, der Gott entgegensteht, der gegen Gott rebelliert, der ein Feind Gottes ist. Und Gott greift in sein Leben ein, begegnet ihm und gibt ihm eine neue Chance. Gibt ihm eine Chance umzukehren, noch in der Situation, wo Paulus noch auf dem Weg war, die Gemeinde in Damaskus zu zerstören. Gott gibt ihm da eine neue Chance. Was für einen gnädigen, barmherzigen Gott haben wir, ihr Lieben. Ich meine, wie würden wir handeln an Gottes Stelle? Ich muss sagen, ich würde anders handeln. Wenn da einer ist, der mir entgegensteht, der mich die ganze Zeit feindlich behandelt, meine Dinge zerstört, die mein Eigentum zerstört und so weiter. Ich würde mir wünschen und ich würde vielleicht dafür sorgen, dass er irgendwie verschwindet. Und Gott hätte die Macht dazu. Und Gott tut etwas, was er nicht tun müsste. Er greift in das Leben von Paulus ein und gibt ihm eine Chance, umzukehren. Das ist Gottes Gnade, ihr Lieben. Das ist Gottes Gnade. So handelt Gott. Gut, dass er nicht so handelt, wie wir es tun würden. Und Paulus sagt ja, er ist kein Apostel von sich aus. Von sich aus würde er das nie sein. Schon allein, weil er sich gar nicht als würdig sieht. Sondern er sagt immer wieder, ich wurde halt berufen. Immer wieder, wo er sich vorstellt, am Anfang vom Brief, sagt er, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus, durch Gott. Also er wurde dazu berufen und er nimmt es einfach an, was er ist. Gottes Gnade verändert alles. Durch Gottes Gnade war Paulus, was er ist. Und auch hier kommt jetzt wieder ein Satz, der eigentlich richtig fremd für unsere Ohren klingen müsste. Er sagt, und Gottes Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Wir hatten das schon mit dem Glauben. Wie kann denn Gottes Gnade vergeblich sein, würden wir sagen? Ich meine, Gottes Gnade, die kann doch nicht vergeblich sein. Aber Paulus sagt das hier. Sie ist nicht vergeblich gewesen. Also kann sie offensichtlich, könnte sie doch vergeblich sein. Wie geht das? Eigentlich ist das, was Paulus hier sagt, eine Kampfansage an die Meinung, Gottes Gnade, die macht schon alles. Die macht alles und die ist unwiderstehlich. Wenn sie unwiderstehlich ist, dann ist sie nie vergeblich. Sondern dann macht sie einfach das, was Gott will, zieht es durch und so weiter. Dann wäre sie nicht vergeblich. Aber er sagt, sie könnte vergeblich sein. Und bei ihm war sie nicht vergeblich. Denn wir sehen, wie Paulus auf diese Gnade Gottes reagiert hat. Er hat mehr gearbeitet als sie alle, sagt er. Eben, nachdem Jesus ihm dann erschienen ist, ihn berufen hat, ist Paulus Leben komplett, hat sich verändert. Er hat sein Leben komplett geändert und hat mehr gearbeitet, sagt er, als sie alle, also als die anderen Apostel. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als ein Petrus. Ich habe mehr gearbeitet als ein Johannes, als ein Jakobus. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen überheblich von Paulus, ne? Würden wir vielleicht sagen. Aber es war nun mal so. Er hat mehr gearbeitet, sagt er. Und so sagt er, ich habe mich eben nicht auf dieser Gnade ausgeruht. Die Gnade Gottes, das war ja die, dass er, als er noch Feind war, Gott ihm überhaupt diese Chance gegeben hat, umzukehren und ihn nicht einfach vernichtet hat, was er hätte tun können. Sondern er hat ihm diese Chance gegeben. Und dann sagt Paulus, und dann, ich habe diese Chance ergriffen, es lag an mir, diese Chance dann zu ergreifen, und habe mein Leben geändert und habe ab von da an bin ich in den Dienst des Herrn getreten und habe mehr gearbeitet. Und so ist das, was Gott getan hat, nicht vergeblich gewesen, dass er mir diese Chance noch gegeben hat. Ist nicht vergeblich gewesen. Vielleicht so ein Beispiel. Stellen wir uns mal vor, da ist ein Bankbesitzer. Der hat eine Reihe von Bankfilialen. Und da ist ein Räuber, ein Bankräuber, der hat schon einige Filialen ausgeraubt. Und jetzt ist er wieder in der nächsten. Und dort wird er aber gefasst. Und er wird jetzt abgeführt von der Polizei. Und dann kommt der Bankbesitzer, geht dahin und sagt, nee, lass den mal, nimmt den nicht mit, steckt ihn nicht ins Gefängnis. Das müsst ihr nicht machen. Ich erstatte keine Anzeige. Und noch viel mehr. Ich nehme diesen Menschen und setze ihn ein zu meinem obersten Verwalter meiner Banken. Wie verrückt ist das? Das ist das, was Gott getan hat. Das ist Gottes Gnade. Und jetzt ist es so, dieser Räuber, der jetzt da dieser oberste Verwalter ist, er kann ja jetzt verschieden handeln. Er kann seine Arbeit richtig gut machen. Er kann die Banken managen, sodass sie noch mehr Gewinn bringen und so weiter. Alles treu verwalten. Er ist unglaublich dankbar diesem Besitzer, dass er diese Chance bekommen hat, also so eine unglaubliche Chance, nicht nur nicht ins Gefängnis zu kommen, sondern sogar als Verwalter eingesetzt zu sein, nutzt er und tut das Beste für diese Banken, so gut er kann. Und dann ist eben diese Gnade, die der Bankbesitzer ihm erwiesen hat, nicht vergeblich gewesen. Wenn jetzt aber der Bankräuber sich sagt, ich mache einfach weiter wie bisher, jetzt bin ich sogar in dieser Position, da komme ich noch besser an das Geld ran, kann es veruntreuen, ohne dass es vielleicht sogar sofort auffällt und so weiter. Und er schadet der Bank. Dann wäre diese Gnade, die der Bankbesitzer ihm erwiesen hat, vergeblich gewesen. Das heißt, so kann die Gnade, auch Gottes Gnade, kann vergeblich sein. Ich denke, ihr versteht dieses Beispiel. Und so sagt Paulus, ich habe mehr gearbeitet. Und dann sagt er aber, noch im Nachhinein sagt er, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und ihr Lieben, das ist doch so. Ohne seine Gnade wären wir doch nichts. Ohne seine Gnade wäre alle unsere Mühe umsonst. Ihr sagt auch, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, wenn wir Gottes Gnade nicht hätten, wir könnten noch so viel tun. Wir könnten uns noch so viel anstrengen. Es würde alles nichts bringen, wenn Gott nicht mit seiner Gnade mitwirken würde und das Gelingen geben würde. Es liegt da also nicht an uns, sondern an Gottes Gnade. Aber dennoch, das ist ja der Punkt, oft wird dieser Satzteil einfach genommen und den Satz davor, also dass er mehr gearbeitet hat als alle, wird ausgeblendet. Und dann wird immer genommen, ja, jedoch nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Als ob Paulus sich hier korrigiert und das, was er vorher gesagt hat, wegradiert. Aber das macht er ja nicht. Wir müssen beides nehmen. Ist ja nicht so, dass Paulus sich im nächsten Satz gleich so korrigiert. Nein, wir müssen beides nehmen. Es heißt nämlich nicht, dass es ohne unsere Mühe einfach automatisch läuft, dass unsere Mühe nicht nötig ist, sondern einfach dieser Punkt, wenn wir uns abmühen, aber Gott sein Gelingen nicht geben würde, seine Gnade nicht geben würde, wäre diese Mühe umsonst. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht Mühe geben sollen und dass wir aktiv sein müssen. Auch da vielleicht nochmal ein Beispiel von der Formel 1. Wenn ein, ich nehme mal Michael Schumacher, der ist vielleicht der bekannteste, ich kenne mich eigentlich gar nicht, auch gar nicht so aus in Formel 1, aber Michael Schumacher, ne, den kennen wir. Wenn der damals gesagt hätte, nee, ich brauche das Auto nicht, ich laufe einfach. Was meint ihr, wie viele Runden hätten die anderen schon geschafft, bis er mal eine Runde geschafft hätte? Zig Runden. Also das hätte nichts gebracht, wenn er einfach gelaufen wäre, sich voll angestrengt hätte und gelaufen wäre. Nein, sondern da ist dieses Auto, dieser krasse Motor, der letztendlich dafür sorgt, dass er überhaupt gelingen hat. Aber das heißt nicht, dass einfach nur dieses Auto und dieser Motor an sich reichen würde in dem Sinne. Das Auto würde einfach nur rumstehen. Wenn ich ein Michael Schumacher sich da reinsetzen würde und es bedienen würde und sich anstrengen würde, und ihr Lieben, so ein Rennauto fahren, das ist nicht leicht, das ist heftig anstrengend. Ich bin, vielleicht seid ihr es auch schon mal, ich bin schon ein paar Mal Go-Kart gefahren. Das ist ja nochmal was viel weniger als das Formel 1 da, ne? Einfach Go-Kart gefahren, eine halbe Stunde. Ihr Leute, ich war kaputt. Das geht so auf die Arme und die Schultern und alles, den Rücken und so, wenn du da sitzt und längst. Ich sag euch, das ist sowas von anstrengend. Deswegen, so ein Michael Schumacher, der da in dem Auto sitzt, das ist anstrengend, was er da tut. Ich weiß gar nicht, wie lange gehen die Rennen? 2 Stunden oder so, ne, ungefähr. 2 Stunden dieses Auto, das ist, er arbeitet mehr als alle vielleicht. Aber diese Mühe, die er investiert, die würde nichts bringen, wenn er nicht dieses Auto auch hätte. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Und das Auto würde aber auch nichts bringen, wenn es nicht von ihm mit Mühe voll bedient würde. Also so ist es so, dass Paulus mehr gearbeitet hat, aber dennoch sagt er, die Gnade Gottes, ohne die würde das alles nichts bringen. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, Römer 9, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und dennoch müssen wir aber auch laufen. Und so dürfen wir daraus lernen, so ein gewaltiger Punkt des Evangeliums, was für eine Gnade Gott uns erwiesen hat, dass wir so unglaublich dankbar dafür sein können, dass Gott uns diese Chance gegeben hat, wo wir Feinde Gottes waren, und er uns diese Chance gibt. Und dass wir jetzt aber auch so leben, diese Gnade Gottes in Anspruch nehmen, dass sie nicht vergeblich ist. So möchte ich noch einmal zusammenfassen, was Paulus hier uns sagen will. Er sagt, dass er das eine Evangelium verkündigt hat, das von vielen Zeugen verkündigt wurde durch Gottes Gnade. Also lasst uns auch das eine Evangelium, das verkündigt worden ist, lasst uns das immer mehr zu verstehen suchen, immer mehr forschen, immer mehr darin hinein investieren, dass wir es noch besser begreifen, dass wir wirklich zu dem Ursprünglichen kommen, was Paulus und die anderen Apostel wirklich verkündigt haben, wie es wirklich zu verstehen ist. Dann dürfen wir getrost sein. Wir haben eine Menge von Zeugen, die das bezeugt haben, woran wir jetzt glauben. Und so haben wir eine unglaubliche Grundlage für unseren Glauben. Wir dürfen getrost und sicher sein, dass das, was wir glauben, wahr ist. Und ein wichtiger Teil des Evangeliums, die Gnade Gottes, die er uns erwiesen hat. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Gnade Gottes? Lasst uns so darauf reagieren, dass Gott nicht letztendlich zu uns sagen muss, die Gnade, die ich an ihm erwiesen habe, war vergeblich. Nein, sondern lasst uns investieren, so wie ein Paulus, so gut es geht, investieren in das Reich Gottes, in seinen Dienst. Denn das ist das Mindeste, was wir tun können, entgegen dem, was Gott für uns getan hat. Die Gnade, die er uns erwiesen hat. Amen.